Willkommen zurück bei Kreativität und KI. Eine spannende Podcast-Folge nach der anderen. Heute begrüße ich im virtuellen Studio Ingo Hinterding, Product Lead bei der Technologiestiftung Berlin. Willkommen, Ingo.
Hallo Christina, danke, dass ich da sein darf. Kreativität und KI, da kann man sich ja nur drauf freuen.
Ja, das hoffe ich doch. Schön, dich hier zu haben. Und ich freue mich schon jetzt mehr darauf, über deine laufenden Projekte zu erfahren. Und bevor wir loslegen, noch ein paar Worte zu dir. Du bist eine wirklich facettenreiche Persönlichkeit im digitalen Product- und Spieledesign. Du hast umfassende Erfahrungen in der Gründung und Entwicklung von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen und bezeichnest dich selbst auf LinkedIn als The Product Guy, den Produkttypen zu Deutsch. Also ein Gründer, Unternehmensentwickler, Interface- und UX-Designer, Spieledesigner, Technik-Enthusiast und nach eigener Einschätzung sagst du, du bist ein nicht so guter Programmierer, der aber leidenschaftlich gerne Neues ausprobiert. Das ist schon mal alles sehr sympathisch. In deiner aktuellen Rolle widmest du dich der Entwicklung neuer Projekte für die Stadt Berlin innerhalb des City Lab Berlin, was ein Teil der Technologiestiftung Berlin ist. Und deswegen als allererstes, warum bist du The Product Guy und was machst du beim City Lab Berlin?
Ja, danke Christina. Mein erstes Learning heute ist schon mal, dass ich dringend meine LinkedIn-Biografie etwas entschlacken muss. Mich da ein bisschen mehr spezialisieren, aber das passt ganz gut zu mir und da kommen wir auch gleich noch dazu. Ja, ich hole mal so ein bisschen aus, wie komme ich dazu? Also ganz früh zurückgeblickt, meinen ersten Computer habe ich schon mit 12 Jahren bekommen. Das war noch in den 80ern und vielleicht kennen einige noch so Computer. C64 und waren Computer, die man noch sehr schön selber programmieren konnte und wurden auch mit jedem Computer immer diese Handbücher mitgeliefert. Und diese Handbücher waren für mich damals schon unfassbar spannend, weil jede neue Seite war quasi ein magisches Tor in eine neue Welt. Ich hatte ja keine Ahnung, was auch nicht möglich war mit den Computern damals und so war für mich dann jede neue Seite super spannend und ich habe das genutzt, um kleine Geschichten zu schreiben, Animationen zu programmieren, kleine Spiele zu erstellen. Natürlich auch damit zu zocken, wie das jedes Kind mit Computern gerne macht. So. Aber diese Verbindung von Grafik, Sound, Interaktion, das hat mich schon immer fasziniert. Das fand ich magisch. So. Und wenn man das jetzt so in die Neuzeit etwas weniger nostalgisch überträgt, dann würde ich vielleicht sagen, wenn man alles kann, aber nicht so richtig, dann wird man Produktmanager. Und so spreche ich dann auch ganz gerne über mich. Also ich habe Design studiert, wie ich gerade schon sagte, programmiere ich auch schon sehr lange. Und da bekommt man so ein ganz gutes Verständnis für die Anforderungen an ein Produkt, weil so die verschiedenen Disziplinen damit verbunden sind. So, und dann kommen wir so zum aktuellen Job. Das ist, hast du schon gesagt, das City Lab. Für mich tatsächlich der beste Job der Welt. Ich sage das auch immer sehr gerne. Das meine ich auch so. Was ist das City Lab eigentlich? Wir sind das Innovationslabor für die Stadt Berlin. Du hast es gerade schon gesagt. Wir sind also ein Projekt der Technologiestiftung Berlin. Der Name schon sagt, eine Stiftung. Und wir sind gefördert von der Berliner Senatskanzlei. Und wir unterstützen dabei die Verwaltung mit neuen, innovativen, digitalen Lösungen zu unterstützen, zu versorgen. Genau. Meine Rolle ist Lead des Prototyping-Teams. Das heißt, wir sind das Team, was wirklich diese digitalen, innovativen Lösungen entwickelt. Und das tun wir für unterschiedliche Zielgruppen am City Lab. Also vornehmlich die Verwaltung, die Berliner Verwaltung, aber auch für die Zivilgesellschaft, also die Bürgerinnen und Bürger und für die Wissenschaft. Es gibt also auch Forschungsprojekte. Und das ist für mich auch heute noch magisch, dieser Moment, wenn wir an neuen Produktideen sitzen, wenn aus dieser Idee zum ersten Mal etwas sieht, was wird, was man sehen kann, was man anfassen kann, benutzen. Und ja, das ist auch heute noch so.
Sehr, sehr schön. Wie fördert denn City Lab Berlin auch Open Source und Open Data in den Projekten und warum ist das vielleicht auch wichtig für die Zukunft der städtischen Digitalisierung?
Ja. Wir sind ja als gemeinnützige Stiftung verpflichtet oder verpflichten uns dem Credo Public Money, Public Code, kriegen also öffentliche Gelder. Und dementsprechend wird alles, was wir erstellen, auch immer als Open Source veröffentlicht. Wir haben also einen GitHub-Account. Für die, die das vielleicht nicht kennen, das ist also das Code-Repository, die Code-Datenbank für sehr viele Softwareprojekte. Und da hat die Technologiestiftung zwischen knapp 400 Projekte veröffentlicht. Und unser Anspruch ist, wir wollen kopiert werden. Also alles, was wir veröffentlichen, wir grundsätzlich als Open Source. Und wir freuen uns, wenn es Nachahmer gibt für die Lösungen, die wir bereitstellen zur kostenlosen Nachnutzung. Also tatsächlich eine sogenannte MIT-Lizenz. Also jede Software hat ja immer gewisse Nutzungslizenzen. Und die MIT-Lizenz sagt, diese Software darf benutzt werden für jeden Zweck und zwar auch für kommerzielle Zwecke kostenlos, ohne Einschränkung. Das ist uns ganz wichtig. Mit diesen Prototypen, die wir erstellen, zeigen wir auch, wie Open Source für die Berliner Verwaltung genutzt werden kann. Und das ist so der Blick auf die Open Source Seite. Aber auch im Bereich Open Data machen wir viel. So viel, dass wir ein eigenes Projekt dafür haben. Das heißt ODIS, das ist die offene Dateninformationsstelle Berlin. Bisschen komplizierter Name, aber ODIS klingt dafür wieder richtig schön. Und ODIS beschäftigt sich vor allem mit der Bereitstellung von Open Data. Das heißt, wir informieren die Berliner Verwaltung über Open Data. Was ist das eigentlich? Warum sollte mich das interessieren als eine Person, die in der Verwaltung mit Daten arbeitet? Und wir qualifizieren die KollegInnen in der Verwaltung, mit Open Data umzugehen. Denn oft ist denen gar nicht bewusst, wie interessant diese Daten auch sein können, mit denen sie da tagtäglich arbeiten. Heißt es manchmal vielleicht, ach ja, wen könnte das denn interessieren? Und wir werden ja gleich im Verlauf des Gespräches auch noch auf Projekte und Daten blicken, die sehr schön zeigen, was man machen kann, wenn Daten an Open Data bereitgestellt werden. Zumindest dann, wenn sie als Open Data bereitgestellt werden dürfen. Es gibt natürlich auch Daten, die nicht anonymisiert sind oder personalisierte Daten oder geheime Daten. Das ist dann natürlich davon ausgeschlossen, aber auch da unterstützen wir dann, das zu erkennen.
Sehr cool. Auch eine sehr wichtige Sache, dass geteilt wird bei neuen Prozessen und gemeinsam nach vorn gestrebt wird. Apropos Prozess, wie gestaltet ihr denn den Prozess von der Idee bis zur Umsetzung eines digitalen Produkts, wenn was aufkommt für die Stadt Berlin?
Ja, also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und hängt sehr davon ab, mit wem wir zusammenarbeiten oder aus welcher Richtung diese Anfrage kommt. Christina, ich hatte ja gerade schon von den Zielgruppen gesprochen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Stakeholder, mit denen wir zusammenarbeiten und also die Zivilgesellschaft, die Verwaltung, aber auch die Wissenschaft mit Forschungsprojekten. Und je nachdem, aus welchen dieser Bereiche das kommt, kann das ganz unterschiedlich sein. Sicherlich am häufigsten ist es aber die Zielgruppe der Verwaltung. Und da sieht es dann so aus, dass vielleicht Menschen aus der Verwaltung zum Beispiel aus Bürgerämtern, aber vor allem auch der Berliner Senatsverwaltung an uns herantreten und sagen, wir haben hier eine Herausforderung zu lösen, bei denen wir glauben, dass es eine digitale Lösung geben kann. Und könnt ihr uns dabei helfen, zu identifizieren, wie diese Lösung aussehen kann? Und wir unterstützen dann prototypisch. Dem aber noch vorgelagert ist häufig noch ein Einsatz der KollegInnen vom Service Design Team. Die gucken sich dann also mit den KollegInnen in der Verwaltung an, was ist das Problem, was ist die Herausforderung, wie könnte man das lösen? Ist das eigentlich wirklich ein Softwareproblem? Ist das vielleicht auch ein Prozessproblem, bei dem man unterstützen kann? Und das wird alles gemeinsam analysiert, aufbereitet. Ja, das kann also in Workshops passieren oder was wir auch schon gemacht haben, ist, dass wir ein sogenanntes User-Shadowing vor Ort gemacht haben. Das heißt, da gehen dann vom Service-Design-Team zum Beispiel in Bürgerämtern und sind dann da vor Ort und gucken sich dann einfach mal einen Tag lang so ein bisschen wie die Super-Nanny so von hinten an, wie so alles da läuft und was so die Prozesse sind und schreiben dann alles mit. Eben danach dann Empfehlungen. Viele dieser Methoden, die wir verwenden, sind übrigens auch in unserem kostenlosen Handbuch Öffentliches Gestalten beschrieben. Das kann man auf unserer Webseite auch runterladen, auch mit der Berliner Verwaltung zu tun hat. Ja. Und Ideen werden dann, wenn eine Softwarelösung relevant erscheint, an das Prototyping-Team übergeben und hier setzen wir dann ein. Daraus entwickeln wir digitale Prototypen. Das kann eigentlich so ziemlich alles sein. Ne? Also das können Scribbles sein, die eine Idee vermitteln oder Mockups, die schon ein bisschen auch das Visuelle zeigen. Oder Click-Dummies, die zwar keine Funktion haben, aber schon sich so fühlen wie ein fertiges Produkt. Bis hin zu den echten funktionalen Anwendungen, die eigentlich das Problem auch schon richtig lösen. Und diese Prototypen, die werden dann mit der Zielgruppe vertestet und ausgewertet, wie man das auch in anderen Bereichen macht. Und je nachdem, was für eine Projektzielsetzung wir haben mit dem Projekt, fließen diese Ergebnisse dann zum Beispiel als Handlungsempfehlungen begleitend zu einer Ausschreibung, als Leistungsbeschreibung ein. Denn das, was wir machen, sind also Prototypen, die nicht verstetigt werden. Wir sind also keine Softwareentwicklungsfirma. Man kann uns nicht beauftragen, eine Software zu entwickeln, die dann über mehrere Jahre genutzt wird, sondern wir entwickeln in einem agilen, interaktiven Prozess mit unseren Stakeholdern immer nur Prototypen, die zeigen, wie eine Lösung aussehen kann. Und das spart aber viel Geld, weil man das dann nicht sehr aufwendig in einen 100 Seiten langen Leistungskatalog runterschreiben muss, sondern sehr schnell gemeinsam rausfindet, was man denn wirklich braucht. Das hilft auch den Softwareunternehmen, weil sie sich dann diesen Prototypen angucken und sofort verstehen, was von ihnen verlangt wird.
Ja, fantastisch. Ja, eine Arbeit, eine Schnittstelle, die wirklich auch oft noch fehlt, ne? Dieses Verständigen. Und dadurch, dass ihr sehr agil auch arbeitet, kommt ihr schnell zu den Sachen. Und ich habe auch ein ganz konkretes Projekt mir ausgesucht, wo ich doch gern hätte, dass du ein bisschen was darüber erzählst. Das heißt auch ganz spannend, gieß den Kiez. Kannst du erklären, was das ist und wie es die Bürgerbeteiligung und das Bewusstsein auch für städtisches Grün fördert?
Ja, sehr gerne. Also gieß den Kiez, www.gießdenkiez.de, um ein bisschen Werbung zu machen. Das ist eine Webseite, auf der wir die über 800.000 Stadtbäume Berlins auf einer Karte anzeigen. Kann also auf diese Seite gehen, kann dann zum Beispiel schauen, was ist denn das eigentlich für ein Baum, der direkt vor meiner Haustür steht und bekommt dann direkt Informationen zu diesem Baum. Also zum Beispiel über die Art des Baumes oder das Alter des Baumes, bis hin zu Informationen, wie oft dieser Baum gegossen werden muss. Das ist nämlich durchaus unterschiedlich. Man denkt ja immer besonders, die alten Bäume, die brauchen viel Wasser, aber es ist genau umgekehrt. Die alten Bäume haben lange Wurzeln, die kommen dann in das Erdreich rein und holen sich das Wasser aus dem Grundwasser. Und die jungen Bäume, die kommen noch nicht so weit, die brauchen viel mehr Unterstützung, auch eben von uns Menschen, die dann mit ein bisschen Wasser unterstützen. Denn wir haben ja eine sehr hoch versiegelte Stadt, also viel Regen fließt halt erstmal ab in die Kanalisation und erreicht dann eventuell die jungen Bäume nicht. Und Gieß den Kiez ist eine Art Gieß-Community. Die Berliner sind sehr engagiert, was die Pflege ihrer Stadtbäume angeht. Hier kann man sich also zusammenschließen, man kann diese Bäume adoptieren und man kann da eintragen, ich habe jetzt heute so und so viel Liter gegossen, dann wissen dann auch alle anderen, dieser Baum, der ist jetzt für heute erstmal gut versorgt. Und das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. In den Sommermonaten, jetzt so in den Herbst-Wintermonaten, das ist noch nicht so relevant, im Sommer aber sehr. Und im Zeichen des Klimawandels ist das natürlich noch eine Thematik, die noch zunehmend dringender wird. Genau. Und den Kiez ist gleichzeitig auch ein schönes Beispiel für Open Source, wie wir das leben und auch vorleben und auch wünschen, wie es kopiert wird. Inzwischen haben wir also mehrere Städte, darunter unter anderem Leipzig mit Leipzig East, Gieß den Kiez schon selber adaptiert, haben den Code genommen, haben ihre eigenen Stadtbäume genommen und weitere Städte folgen gerade. Also das Interesse an Gieß den Kiez ist weiterhin sehr hoch.
Ja, ich hoffe, wir kriegen das auch noch hier in Potsdam. Wie nutzt ihr Geodaten und KI, um städtische Herausforderungen wie die Pflege von diesen Bäumen dann anzugehen?
Ja, also im Fall von Gieß den Kiez ist es so, dass wir die Geodaten tatsächlich als offenen Datensatz bereitgestellt bekommen haben von der Berliner Verwaltung. Das ist natürlich dann ganz großartig. Hier haben wir auch den Fall, von dem ich eingangs berichtet hatte. Die Straßen- und Grünflächenämter haben das gar nicht als einen spannenden Datensatz erkannt. Die haben gesagt, ja, warum sollte das jemand wissen wollen, wo die ganzen Bäume stehen? Und tatsächlich ist ja jetzt einen großen Nutzen, diese geo-verorteten Bäume jetzt dann auch auf einer Karte darzustellen. Und Wir machen auch einiges im Bereich KI. Es gibt so ein Folgeprojekt, ein begleitendes Projekt zu diesen Keys, das nennt sich Quantified Trees, kurz Q-Trees. Und hier KI ist tatsächlich, um Rückschlüsse und Vorhersagen über die Baumgesundheit zu treffen. Also die Baumgesundheit ist ja auch ganz unterschiedlich, von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Also natürlich der Baumalter, aber auch wo steht der Baum oder ist der Baum viel in der Sonne, viel im Schatten, bekommt der viel Regen, wie groß sind diese Baumscheiben? Also Baumscheiben sind quasi diese Ausschnitte, in denen diese Bäume dann im Asphalt zum Beispiel stehen. Also der Regen kommt da eigentlich an die Bäume ran. Und da nehmen wir dann echte Sensoren, verpflanzen die in einige Bäume in das Erdreich und können halt sehen, wie die sogenannte, der technische Begriff, Laugspannung dieser Baumwurzeln ist. Wie viel Regen kriegen die also ab? Und aus diesen echten Daten können wir wiederum virtuelle Daten erstellen, virtuelle Sensoren darstellen und können so über Machine Learning dann zum Beispiel Regressionsmodelle erstellen, die dann wiederum erlauben, eine Vorhersage zu machen, wo wir also dann sagen können, wir haben zwar nur 10 Bäume mit echten Sensoren, aber wir können über 800.000 Bäume eine Vorhersage treffen, wie hoch der Wasserbedarf ist. Das ist so ein praktisches Beispiel für KI.
Wundervoll, wundervoll. Und welche weiteren Einsatzmöglichkeiten siehst du für KI, um die Arbeitsweise der Regierung und die Bürgerbeteiligung zu verbessern? Hast du auch da vielleicht noch ein konkretes Beispiel?
Ja, danke für die Frage. Da habe ich natürlich noch ein schönes Praxisbeispiel, über das ich mich sehr freue, weil wir das jetzt gerade erst vor 2 Wochen veröffentlicht haben. Und das Praxisbeispiel, das ich nennen will, heißt Parla. Das findet ihr unter www.parla.berlin. Und Parla ist ein KI-Assistent für schriftliche Anfragen und Hauptausschussvorgänge des Berliner AGHs. Ein sehr komplexer, langer Satz. Und was das macht, ist, dass wir hier also ganz ähnlich, auch visuell ähnlich zu ChatGPT, ein Interface geschaffen haben, was die inzwischen über 10.000 Dokumente der aktuellen Wahlperiode untersucht, also die sogenannten schriftlichen Anfragen. Das sind also Anfragen, die Menschen aus der Politik an die Regierung stellen, an die Berliner Regierung, und da zum Beispiel sich dann Informationen abholen zu aktuellem Stand von Projekten und Durchführung von Planungen etc. Das ist ein sehr wichtiges politisches Instrument. Und die Beantwortung von diesen schriftlichen Anfragen, die ist auch dementsprechend mit hoher Dringlichkeit zu leisten. Also in der Regel muss dann zum Beispiel die Senatskanzlei innerhalb von wenigen Wochen eine Antwort zusammenstellen und fragen die vielleicht ganz viele andere Senatsverwaltungen, die auch Informationen haben. Also dieser Prozess der Informationsbeschaffung ist tatsächlich sehr aufwendig und es kostet viel Zeit. Und dann wird das also in eine Antwort gegeben und es wird dann vom Berliner Abgeordnetenhaus veröffentlicht als PDF. Leider nicht maschinenlesbar, darüber hätten wir uns natürlich besonders gefreut. Und wir haben jetzt ein Projekt entwickelt, womit wir eben diese 10.000 Dokumente herunterladen im ersten Schritt, dann über Texterkennungssoftware in maschinenlesbaren Text umwandeln, diesen maschinenlesbaren Text nehmen, an eine KI füttern und daraus quasi wieder Direktoren und Embeddings erzeugen, von denen man ja im KI-Bereich so ein bisschen häufiger hört. Und das nutzen wir wiederum, um diese 10.000 Dokumente inhaltlich zusammenzufassen und auf die Fragen von interessierten NutzerInnen Antworten geben zu können. Und damit senden wir dann auch gleich die relevanten Dokumente mit. Das ist also ein Recherchetool, vor allem für die Politik und Verwaltung, um sich Informationen zu beschaffen. Und das Feedback ist jetzt in den wenigen Wochen, die es online ist, tatsächlich sehr, sehr positiv. Also wir wissen, dass sowohl in der Verwaltung wie auch der Politik Parla bereits ganz aktiv genutzt wird. Es gibt auch viele Anfragen schon, wie kann man denn vielleicht mit ähnlichen Anwendungsfällen, also das existiert ja sehr häufig, dass irgendwo sehr viele Daten, zum Beispiel in Form von PDF-Dateien vorliegen, die aber nicht durchs sind, nicht in einem Datenbestand sind. Und hier kann künstliche Intelligenz tatsächlich super helfen, diese Datenbestände durchsuchbar und verarbeitbar zu machen. Und wie alles ist Parla natürlich Open Source.
Wundervoll, ein sehr gutes Beispiel. Und ich finde es auch gut, dass du erwähnst, dass die Interface sehr nutzerfreundlich ist, ne? Nutzerinnenfreundlich, weil daran hapert es ja oft, ne? Wenn man gerade auf Seiten auch aus dem öffentlichen Bereich geht, dann sind die überladen, die Sachen sind nicht leicht auffindbar, man versteht nicht so ganz, wie es funktioniert. Und auch wenn es um neue Technologien geht, hat man manchmal das Problem, dass es zwar vielleicht von der Entwicklerseite aus klar ist, alles logisch, aber die Userinnen dann doch nicht damit umgehen können. Also super Sache auf jeden Fall. Was motiviert dich denn persönlich an dieser Schnittstelle von Technologie, Gesellschaft und auch Umweltschutz, weil einige Projekte haben damit zu tun, zu arbeiten?
Ja, also ich glaube, da bin ich gar nicht so besonders. Ich glaube, vielen geht es so im Leben, dass man so ein bisschen auf der Suche ist nach der Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit. Kommt ja da aus unterschiedlichen Richtungen vielleicht, steigt ins Berufsleben ein und merkt dann vielleicht auch mit der Zeit, dass das, was man da gerade macht, sich vielleicht auch nicht so mit den eigenen Werten oder Vorstellungen deckt oder dass man nicht so richtig sieht, dass man mit seiner eigenen Arbeit wirklich für Veränderungen sorgen kann. So war es bei mir tatsächlich auch, also als Freiberufler, ich habe ja so eine Vergangenheit mit vielen Wechseln zwischen freiberuflicher Arbeit, aber auch wieder Gründung von dem einen oder anderen kleineren Unternehmen. Und da habe ich natürlich viele spannende Projekte betreut, aber nicht alle haben so meinen Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit, nach ja, dem sogenannten Purpose erfüllt. Und das war mir schon sehr wichtig. Und tatsächlich ist das CityLab so ein, ja, ich finde, ein ziemlich einmaliger Ort, an dem viele KollegInnen mit ähnlichen Werten zusammenarbeiten, um die Stadt für BürgerInnen lebenswerter zu gestalten. Und das finde ich sehr schön, dieses Gemeinsame im Team zusammen mit unterschiedlicher Expertise an solchen schönen Themen arbeiten zu dürfen.
Das ist essentiell auch, glaube ich, für die Lösungsfindung dieser Krisen, die wir anvisieren, das Gemeinschaftliche erarbeiten. Ja. Letzte Frage. Du hast / hattest ein eigenes Projekt ins Leben gerufen, Code Green. Was war das? Was hat dich da inspiriert, diese App zu entwickeln? Und erzähl uns ein bisschen darüber.
Ja, sehr gerne. Es ist auch vielleicht ganz schön, mal zu sehen. Ich habe jetzt sehr viele sehr erfolgreiche Projekte nennen dürfen, die ich im Kontext des CityLabs mit meinen Kollegen habe entwickeln dürfen. Und Code Green ist jetzt auch mal ein Beispiel für etwas, was nicht gut funktioniert hat. Und das zu teilen, finde ich auch immer sehr wichtig. Aber damit das noch nicht die Wahrnehmung verzerrt, man kriegt ja immer so die Information, dass bei allem alles toll läuft. Code Green war für mich auch eine spannende Erfahrung. Das ist schon einige Jahre her, als Freiberufler mich mit der Klimakrise beschäftigt habe, wie wir uns alle ja sicherlich mit der Klimakrise sehr beschäftigt haben, in unterschiedlicher Ausprägung. Und wer sich lange mit dem Thema beschäftigt, der merkt ja so ein bisschen, ja, es ist schwer, da am Ende ein Happy End zu sehen, je tiefer man auch einsteigt in das ganze Thema. Und für mich war die Erkenntnis, statt da jetzt so einen Ohnmacht zu verfallen, dass ich nichts tun kann und hilflos bin, habe ich gesagt, naja, dann halt Flucht nach vorn. Was kann ich? Was kann ich mit meinen Fähigkeiten tun? Ja, ein Produkt entwickeln. Und das habe ich dementsprechend dann auch gemacht. Und die Idee ist also, Code Green ist eine App, quasi ein Nachhaltigkeitsindex für Produkte. Mhm. Einfach ein Barcode-Scanner, wie man das auch von anderen Apps kennt, so Preisscanner und sowas. Ne? Mhm. Man kann also diese App nehmen und dann zum Beispiel im Supermarkt die Barcode scannen von Produkten und das kann einem helfen, nachhaltigere Entscheidungen zu treffen, schon direkt im Supermarkt, bevor ich ein Produkt kaufe, weil mir der Scanner zum Beispiel sagt, ob in einem Produkt Palmöl enthalten ist oder wie gut die Verpackung recycelbar ist. Und die Idee dahinter war, dass die Konsumenten quasi mit ihrem Kassenzettel abstimmen und dadurch eben für Veränderungen sorgen, weil häufiger gekaufte Artikel, die nachhaltig sind, dann dementsprechend auch mehr Umsatz generieren. So. Mhm. Ja, was ist daraus geworden? Ich habe insgesamt damals unterschätzt, wie schwierig es doch ist, ein solches Produkt am Markt zu platzieren und wie viel Kapital dafür dann auch nötig ist. Ich habe das also alles alleine gemacht und habe das alleine entwickelt. Ja, die App ist aktuell noch im Android Store verfügbar, habe ich da aber kaum genutzt und die müsste dann auch mal überarbeitet werden, damit sie auch den Wert hat und Daten. Aber ja, wenn schon nicht für den Klimawandel, also für mich zumindest gab es ein Happy End bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, ohne Code Green und die Beschäftigung damit und der Erkenntnis, wie wichtig mir Purpose und Nachhaltigkeit sind, wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, mich beim City Lab Berlin zu bewerben. Und ja, und so, wie ich eben schon sagte, darf ich jetzt den schönsten Job der Welt haben und immer wieder über neue Produkte nachdenken und neue Lösungen, die hinter denen ich voll und ganz stehen kann.
Das ist ganz wundervoll und ich sehe in dieser Geschichte auch eine Inspirationsquelle, dass wenn diese Themen hier um uns herum sind, passieren, reale Zustände beschreiben, auch aktiv zu werden, ne? Genau diese Überlegung zu machen wie du, was kann ich denn und wie kann ich das nutzen, um was zu verändern. Das ist eine ganz tolle Message auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Auch für die Jüngeren, die ja manchmal genau nach einem Purpose auch noch suchen und sich orientieren wollen. Lieber Ingo, herzlichen Dank für dieses wundervolle Interview. Und ich hoffe, es gibt noch mehr Innovationen und wir sprechen bald wieder über das Neueste vom Neuesten, was die Stadt Berlin betrifft.
Christina, vielen Dank für die Zeit und dass ich mich mit dir unterhalten durfte heute.
Es ist mir eine Ehre. Und Sie, liebe Hörende, sind schon wieder am Ende einer sehr spannenden Folge. Wie immer werden wir alle relevanten Links hier unten posten und heißen Sie auch herzlich willkommen in einer nächsten Folge. Bis dahin.
Unser Podcast entsteht im Auftrag des Mittelstand Digitalzentrums Zukunftskultur. Gehen Sie gerne auf unsere Webseite, um auch interessante Veranstaltungen zu Key und anderen Themen rund um Tech und Unternehmenskultur zu finden. Das Mittelstand Digitalzentrum Zukunftskultur ist Teil der Initiative Mittelstand Digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK. Dank der Förderung durch das BMWK sind unsere Angebote für Sie kostenfrei.